NDR Kultur. Das Gespräch.
Am 14. Juni wird in der Münchner Allianz Arena die Fußball-Europameisterschaft 2024 eröffnet. 4 Wochen später, am 14. Juli, wird dann final der aktuelle Fußball-Europameister ermittelt. Wie es ist, zumindest Vize-Europameister zu werden, hat Thomas Hitzlsperger 2008 mit der deutschen Nationalmannschaft erlebt, nachdem er 2 Jahre zuvor mit ihr bereits Dritter bei der Heim-WM in Deutschland geworden war. 5 Jahre später, 2013, Thomas Hitzlsperger seine Karriere beendet und sich nur ein paar Monate danach in einem Zeitinterview als homosexuell geoutet. Viele hielten damals und halten noch heute sein Bekenntnis für ausgesprochen mutig. Zumindest haben sich bislang hierzulande keine weiteren Fußballprofis als homosexuell geoutet, möglicherweise aus Angst vor der Reaktion vor allem von Fans. In diesem Frühjahr hat Thomas Hitzlsperger zusammen mit dem Sportreporter Holger Gerz das Buch Mutproben veröffentlicht. Auf der Leipziger Buchmesse hat sich Alexander Solloch im März mit ihm darüber unterhalten und ist dabei auf einen breit aufgestellten Thomas Hitzlsperger gestoßen.
Ja, warum gehen Menschen eigentlich auf die Buchmesse? Natürlich auch deswegen, weil es ein Spektakel ist, weil es da was zu erleben gibt, weil man da vielleicht auch Promis, andere interessante Menschen treffen kann. Aber doch in allererster Linie deshalb, weil sie Bücher lieben. Und warum lieben sie Bücher? Weil sie Geschichten lieben, weil ihnen das, was ganz andere Menschen erleben, nicht egal ist, weil ihnen eben nicht alles egal ist. Und das ist der zentrale Satz in dem Buch Mutproben von Thomas Hitzlsperger, über das wir in der kommenden halben Stunde sprechen wollen. Ich möchte glauben, dass man auch im Fußballbetrieb ein Mensch sein kann, dem nicht alles egal ist. Dass Ihnen nicht alles egal ist, ist das auch ein Grund oder der Grund, warum Sie einst Bücherleser geworden sind?
Vermutlich schon, aber ich bin wirklich so, habe mich hineingearbeitet. Ich habe in meiner Jugend überhaupt keine Bücher gelesen. Ich habe vor einigen Jahren zum ersten Mal eine Buchmesse besucht in Frankfurt und hatte da große Freude daran und hatte Freude am Lesen. Und es war für mich auch Bildung, nicht nur Unterhaltung, sondern in erster Linie mal Bildung. Und dass ich jetzt heute hier sein kann und selbst über mein eigenes Buch sprechen kann, hätte ich lange Zeit nicht für möglich gehalten, aber ich versuche es einfach mal. Vielleicht kann ich auch Leute inspirieren oder kann Vorbild sein mit Hilfe meines Buches. Und es ist ein schöner Gedanke.
Ja, vor mittlerweile 15 Jahren ist in der Süddeutschen Zeitung ein ganz wunderbarer Text von Ronald Reng, dem fabelhaften Sportjournalisten, Fußballautor, Fußballschriftsteller, erschienen mit der Überschrift In der Tiefe des Bücherraums. Damals, 2009, waren Sie Profi beim VfB Stuttgart. Und der Text handelte davon, wie Sie als jemand, der, Sie haben es angedeutet, mit 6 älteren Geschwistern auf einem Bauernhof groß geworden und eben weitgehend ohne Bücher aufgewachsen ist, wie Sie als Profi dann das Lesen für sich entdeckt haben, weil Sie es unbedingt wollten. Und aus diesem Text spricht irgendwie so die Idee, dass es zumindest am Anfang vor allem auch ein sportlicher Ehrgeiz irgendwie war. Oder Sie wollten das packen.
Naja, man muss dazu sagen, ich war ja auch in der Schule wie alle anderen, nur ich habe das Prinzip der Schule, glaube ich, nicht ganz verstanden, sondern
geht vielen so, glaube ich.
Die Schule hat mich davon abgehalten, ins Training zu gehen, also besserer Fußballer zu werden. So, ich war immer froh, wenn Schluss war und ich konnte dann ins Training gehen. Und als ich dann Profi wurde, habe ich gemerkt, die freie Zeit, also als Fußballprofi hat man viel freie Zeit, ich muss meinen Kopf anstrengen, ich habe was verpasst. Und mich hat das schlechte Gewissen geplagt. Und deswegen war der Zugang zu Wissen und zur Bildung dann mit Anfang 20 waren Bücher. Und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen, dass ich Bücher lese, dass das auch ein Vergnügen ist. Und dann war ich plötzlich der etwas andere Fußballprofi. Und Leute wollten mit mir sprechen, weil ich ja der war, der Bücher gelesen hat. Und so hat sich mein Freundeskreis verändert. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Über einen, glaube ich, kann ich reden, das war Roger Willemsen, den ich mal kennengelernt habe. Der war auch irgendwie begeistert, dass mit mir über andere Dinge sprechen konnte, außer Fußball. Und dann gab es immer so eine schöne, Entwicklung bei mir. Und ich habe gemerkt, wie das Reden auch über Bücher dazu führt, tolle Menschen kennenzulernen. Und das hat mein Leben extrem bereichert.
Da wir jetzt über diesen Text von Ronald Reng sprachen, mit dem Sie ja, glaube ich, auch einigermaßen befreundet sind, ihn hätte man sich ja auch gut als Co-Autor Ihres Buchs Mutproben vorstellen können. Tatsächlich ist es aber der auch wundervolle Journalist Holger Gerz, den wir auch für viele fabelhafte Seite 3 Reportagen in der Süddeutschen Zeitung alle sehr schätzen. Wie haben Sie beide, Holger Gerz und Sie, der ja sicherlich auch einen ordentlichen Beitrag geleistet hat zum Gelingen dieses Buches, wie haben Sie zueinander gefunden?
Also ich habe Holger Gerz sehr viel zu verdanken. Bei der Auswahl ging es mir darum, immer wenn ich Holger Gerz gelesen habe, dachte ich mir, so soll der Klang meines Buches sein. Und dann hat er auch eine Leidenschaft für Fußball wie ich, aber auch eine gewisse kritische Distanz zu diesem Fußballgeschäft. Und dann war es für mich die logische Konsequenz, mit Holger zu sprechen. Wir hatten davor mal ein Gespräch, auch zu einer Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung. Und dann habe ich gemerkt, das könnte hindern, das könnte funktionieren. Er war bereit, er hatte die Zeit dafür, obwohl er natürlich noch viel andere Arbeit hatte. Und es war ein ganz, ganz toller Prozess. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er das Buch mit mir so hinbekommen hat. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht da ist, hier auf der Bühne. Aber Holger hat einen ganz, ganz großen Anteil, dass es so gelungen ist.
Wir denken uns ihn hier sozusagen mit. Mutproben heißt das Buch. Da finde ich es vor allem interessant, die zwei Silben Proben zu betonen. Das heißt, man probiert etwas aus, man weiß nicht, ob es hinhauen wird, man kann auch auf die Nase fallen. Welche Rolle spielt für Sie das Probieren beim Mutigsein?
Na, ich bin nicht so erzogen worden, dass ich immer wieder Dinge ausprobiere und vielleicht mutige Entscheidungen treffe. Habe das aber zum ersten Mal gemacht, als ich mit 18 dann von zu Hause weggezogen bin und nach England gewechselt bin, um Profi zu werden. Und das hat auch funktioniert. Und da habe ich schon gemerkt, ich hätte auch scheitern können, aber es ging gut. Und ich habe das immer wieder versucht und bis zum heutigen Tage, obwohl ich viele gute Erfahrungen gemacht habe, merke ich, ich muss mich überwinden. Und Mut zu proben heißt ja, jetzt nichts Waghalsiges zu machen, nicht mein Leben zu riskieren, sondern die Komfortzone zu verlassen. Und es kann eben auch mal wehtun. Und auch diese Erfahrung habe ich gemacht. Und trotzdem möchte ich immer wieder mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, ich riskiere etwas auf die Gefahr, dass ich auch scheitere. Aber wenn es klappt, ist es umso schöner. Und ich bin diesen Weg gegangen und es war lohnenswert. Und so möchte ich im Buch auch Leute anregen, es mir vielleicht gleich zu tun, weil es sich echt lohnen kann.
Sie definieren in diesem Buch Mut als die Bereitschaft, das Risiko, vom Risiko haben Sie gerade gesprochen, das Risiko einzugehen, dass sich durch das Engagement die eigene Lebenssituation womöglich verschlechtert, weil man eine Idee unterstützt, die man wichtiger findet als die eigentliche Bequemlichkeit, also die Komfortzone verlassen. Sie nennen große Beispiele, gewaltige Vorbilder, etwa Muhammad Ali, der seinen Kriegsdienst im Vietnam verweigert hat mit der Begründung, es sei ja nicht der Vietcong, der ihn rassistisch beleidige, das passiere im eigenen Land. Und er hat dann eben damit riskiert und es ist ja auch passiert, dass er sozusagen, dass seine Karriere wirklich einen Riss bekommen hat. Er wurde jahrelang gesperrt. Oder der Sprinter Tommy Smith, der bei der Olympiade 1968 in Mexico City bei der Siegerehrung mit seinem Teamkollegen John Carlos die schwarz behandschuhte Faust in die Höhe riss als Zeichen der Black Power Bewegung und sofort wurde er dann von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, die Karriere war zerstört. Das sind natürlich gewaltige Beispiele, denen kaum einer von uns ganz normalen, gewöhnlichen Menschen irgendwie gerecht werden kann. Wo ordnen Sie denn Ihr eigenes Beispiel ein, vor 10 Jahren den Mut gehabt zu haben, öffentlich zu sagen, als erster Ex-Fußballnationalspieler, ich bin homosexuell?
Also es sind natürlich ganz große Namen, die ich damit reingepackt habe in das Buch und das soll nicht bedeuten, dass ich mich in einer Reihe mit diesen Athleten sehe. Das, was sie gemacht haben und Colin Kaepernick, ein ehemaliger NFL-Spieler, den habe ich auch noch genannt. Das sind Menschen, die wirklich die Gesellschaft verändert haben durch das, was sie getan haben, in einer Dimension, wie ich das natürlich nie könnte. Aber ich habe schon auch gemerkt, sie sind großes Risiko eingegangen, gerade bei Tommy Smith. Er hat brutal gelitten danach. Aber er hat auch das Leben für viele Menschen verbessert. Und in meinem Fall war es so, ich merkte schon im Jahr 2014, sich als homosexuell zu outen, ist nicht lebensbedrohlich. Definitiv nicht hier in Deutschland. Und trotzdem war mir schon auch bewusst, dass es immer noch Leute bei uns gibt in Deutschland, die Angst davor haben, sich zu einer Minderheit zu bekennen. Und wenn ich meine Stimme erhebe, dann könnte ich diese Menschen erreichen. Dann könnten die auch sagen, okay, der war Fußballprofi. Der ist ein Vorbild. Wenn der sich traut, dann kann ich mich auch trauen. Und die Bestätigung habe ich in all den Jahren immer wieder bekommen. Aber nochmal, Ich war nie der Überzeugung, ich kann das in eine Dimension von Muhammad Ali machen. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass Sport gesellschaftspolitisch oder Sport und Politik gehören immer zusammen. Und das schon die ganze Zeit. Weil bis zum heutigen Tage sagen immer noch Menschen zu mir, man soll die Politik aus dem Fußball rauslassen. Das geht nicht. Das war immer eins. Und das möchte ich den Menschen auch erklären. Wir können nicht Millionen von Menschen zusammenbringen und Fußball schauen und dann so tun, als wäre das alles unpolitisch.
Zum Ausdruck gebracht haben Sie das damals, Anfang 2014, im Januar 2014, in einem Interview mit der Zeit. Und Sie beschreiben hier in diesem Buch die sehr langen 2,5 Jahre, die verstrichen seit dem ersten Gespräch mit den Interviewern, Moritz Müller-Wirth und Caroline Ehmke, bis dann tatsächlich die Veröffentlichung endlich klappte, denn immer wieder kam etwas dazwischen, eigene Bedenken oder der Gedanke, man muss da an den Formulierungen noch etwas ändern oder es ist doch noch nicht so weit. Es liest sich so, als sei das ein insgesamt relativ qualvoller Prozess gewesen. Also der Entschluss war schon lange da, aber ihn umzusetzen muss qualvoll, peinigend gewesen sein.
Na, so weit würde ich nicht gehen. Es war nur so ein ständiges Abwägen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Was wird dann passieren? Es war nicht qualvoll, weil ich mit Moritz Müller-Wirth und Caroline Ehmke ein sehr gutes Verhältnis hatte und das auch heute noch habe. Die haben mich sehr gut begleitet in dieser Phase. Die Familie wusste nach und nach Bescheid, sodass ich ein gutes Umfeld hatte. Nur das dann öffentlich zu machen, hatte eine andere Dimension und das wollte ich gut vorbereiten. Ich wollte, dass der Schuss sitzt. Meine Botschaft musste ankommen. Ich wollte nicht zwangsgeoutet werden. Und alles kam zusammen. Und na klar, ich war noch Fußballspieler, ich war noch Teil einer Mannschaft und da habe ich schon gemerkt, wenn ich das jetzt öffentlich mache, dann gewinne ich brutal an Bedeutung und Aufmerksamkeit, aber ich habe nicht mehr gespielt. Und da könnte ich diese Mannschaft verunsichern und das Gleichgewicht aus den Fugen könnte geraten und es war mir ein bisschen zu viel Verantwortung, wenn ich plötzlich der bekannteste Spieler in dieser Kabine bin, aber ich spiele gar nicht, weil ich verletzt bin oder halt nicht gut genug. Das hat mich lange zögern lassen und ich hatte immer wieder Zweifel, ob das jetzt richtig ist. Der Ablauf musste geplant werden. Rede ich zuerst mit dem Trainer? Rede ich zuerst mit ein paar Kollegen? Und da waren so viele Fragen, die offen waren, dass ich mich einfach, dass ich zu lange gebraucht habe, um den Schritt ja früher schon zu gehen.
Das ist also der große Einfluss der Kabine, den Sie jetzt gerade angedeutet haben, den Sie auch ausführlich beschreiben in diesem Buch. Es wird ja auch immer wieder die Vermutung geäußert, dass der Spieler, der sich öffentlich als homosexuell zu erkennen gäbe, einen fürchterlichen Spießrutenlauf bei den Fans durchmachen müsste. Als jemand, der selbst relativ regelmäßig ins Stadion geht, würde ich vermuten, ein solcher Spieler würde eigentlich eher mit großem Beifall empfangen werden? Oder ist das eine naive Annahme?
Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Das war auch damals schon meine Überzeugung. Als Fußballspieler in so einem Stadion ist man ja mehr oder weniger beschützt. Die ganzen Kameras sind an. Wenn jemand die Grenze überschreitet, dann sieht man das, dann kriegt man das mit. Das war nicht meine Sorge. Was ich irritierend fand, dass andere Fußballer gefragt wurden und immer diese Antwort gegeben haben, diese Standardantwort. Die Presse, das Publikum, das ist alles ganz furchtbar. Und ich dachte, nein, das sehe ich anders. Für mich war viel bedrohlicher, jeden Tag mit meinen Kollegen zusammen zu sein, in dem Bewusstsein, da sind ein paar und die wollen nicht mit mir in der Kabine sein. Die fühlen sich unwohl mit einem schwulen Kollegen. Das war mein größtes Problem. Ich habe auch die Bestätigung dafür bekommen. Man muss sich halt vorstellen, in so einer Kabine sind Jungs aus der ganzen Welt versammelt und manche haben religiöse Überzeugungen, die es ihnen quasi verbieten, Homosexualität zu akzeptieren. Und das war mein Problem. Wenn aber Nationalspieler sagen, ach, die Presse ist so schlimm und die Fans und alle bestätigen das, dann glaubt man das. Aber das war, und da stimme ich Ihnen zu, nicht meine Sorge. Das war wirklich die geringste von allen Sorgen.
Ja, Sie beschreiben im Buch einen der schönsten Momente Ihrer Fußballerkarriere, wie im brillanten Zusammenspiel mit Ihnen Philipp Lahm bei der EM 2008 im Halbfinale gegen die Türkei kurz vor Schlusspfiff das Siegtor zum 3:2 schoss. Ich weiß nicht, wie heute Ihr Verhältnis zu Philipp Lahm ist. Er ist ja Turnierdirektor der Europameisterschaft, die vor der Tür steht. Er ist jedenfalls in den letzten Jahren immer wieder, ich weiß nicht, ob Sie ihn gerade auch gemeint haben, immer wieder mit der Äußerung hervorgetreten, er rate homosexuellen Fußballern von einem Coming-out ab. Wie stehen Sie dazu?
Der Philipp ist einer von mehreren Spielern, die immer wieder befragt wurden. Und er hat auch Auskunft gegeben. Und natürlich denke ich auch daran, weil Philipp, wenn er was sagt, er war ein überragender Fußballspieler, ist Weltmeister geworden. Und was er sagt, es hat Gewicht. Und ich war der Überzeugung, ich sehe das anders. Und ich bin auch der Überzeugung, ich kann das besser beurteilen als er. Und dann möchte ich das korrigieren, weil dann steht was im Raum und die Leute plappern das nach. Und das ist irgendwie vielleicht für ihn nachvollziehbar, dass er eine Antwort gibt. Für mich war irgendwann der Punkt, nein, ich möchte das einordnen. Und er wird seine Gründe haben, warum er darüber Auskunft gegeben hat. Und es war schon auch ein Aspekt für mich. Ich muss da jetzt mal widersprechen. Bei allem Respekt, den ich vor ihm habe und vor anderen Spielern, weil die super Fußballer waren. Aber in dem Punkt bin ich der Überzeugung, habe ich was Besseres zu sagen.
Es heißt in Ihrem Buch, ich zitiere, 2023 gab es weltweit 7 aktive Profis, die offen homosexuell leben. Was sagt uns diese Zahl? Zum einen ist sie natürlich oder scheint sehr, sehr niedrig. Zum anderen sagt sie aber doch, es geht.
Ja, das stimmt. Also beides ist zutreffend, es ist verschwindend gering. Und manche könnten zur Überzeugung kommen, naja, Schwule können halt nicht gut Fußball spielen. Und das ist ein Irrglaube. Das war auch einer der Gründe, warum ich sichtbar werden wollte. Ich war Nationalspieler und schwul, das geht zusammen. Aber diese 7, von denen wir es wissen, die bekannt sind, die stellen es unter Beweis, dass es geht. Und es gibt einen Spieler, Jakob Jankto, der spielt in der italienischen ersten Liga, in der Serie A. Das ist eine Top-5-Liga. Aber der redet nicht mehr viel drüber. Ich rede jetzt sehr viel drüber. Weil ich glaube, es braucht es auch, aber er tritt den Gegenbeweis an. Er hat es einmal gesagt und jetzt hört man nichts mehr von ihm. Er behandelt es als ganz normal. Sein Trainer behandelt es als normal. Das Publikum. Und ich denke, genau so kann es laufen. Man kann es einmal ansprechen. Ich kann ein guter Fußballer sein und jetzt reden wir über Fußball. Und ich finde das großartig.
Diese Zahl 7 betrifft natürlich nur den Männerfußball. Warum fällt es Frauen so viel leichter, über ihre Homosexualität zu sprechen oder sie jedenfalls zu zeigen, zu leben, sie nicht zu verstecken?
Ja, da müsste ich jetzt auch sagen, ich bin nicht qualifiziert genug, weil ich viel zu wenig Erfahrung im Frauenfußball habe und das auch gar nicht vernünftig erklären kann. Ich sage nur immer, das ist sehr, sehr erfreulich, dass der Frauenfußball dieses Problem nicht hat. Und jetzt bekommen die Frauen viel mehr Aufmerksamkeit, es wird mehr Geld investiert und das begrüße ich, weil endlich auch in der Fußballgesellschaft ankommt, dass Frauen die gleichen Bedingungen haben sollen, gerade junge Mädchen, dass sie Top-Trainingsbedingungen haben sollen, super ausgebildet werden sollen und das finde ich sehr, sehr gut. Aber warum diese Problematik, die es im Männerfußball gibt, im Frauenfußball nicht existiert, da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, obwohl ich auch oft gefragt werde, es tut mir leid, ich bin hier nicht zitierfähig.
Es ist interessant, sich nochmal Ihr Zeitinterview von vor 10 Jahren mit diesem Abstand anzuschauen. Da erzählen Sie von Ihrer langjährigen Beziehung mit einer Partnerin, sagen, dass sie die einzige Frau für Sie blieb. Und dann, ich zitiere, ich begann auch eine Änderung meiner sexuellen Orientierung als Begleiterscheinung des Älterwerdens und der beruflichen Neuorientierung zu akzeptieren. Wie ist dieser Satz zu verstehen? Wie verstehen Sie selbst ihn heute, wenn Sie ihn sich nochmal angucken? Was hat Homosexualität oder das Erkennen der eigenen Homosexualität mit dem Älterwerden zu tun?
Naja, heute würde ich das vielleicht etwas anders formulieren. Das war aber schon auch eine Lehre dessen, was ich in all den Jahren zuvor erlebt habe, ein Interview zu führen. Muss man schon sehr darauf Acht geben, welche Worte man wählt. Und ich glaube, das war auch sehr sinnvoll, das damals so zu formulieren. Heute würde ich behaupten oder sagen, lange Zeit hatte ich dieses Gefühl, ich könnte schwul sein, aber ich habe es von mir weggeschoben, weil es durfte nicht sein. Ich war so erzogen, dass es in unserer Welt, dass es nicht reinpasst. Und irgendwann habe ich so gefühlt, es könnte sein, dass ich aber so bin, aber es durfte nicht sein. Und dann begann die Zeit des Verdrängens und 2010 war ich in Rom, ich war dort alleine, ich habe schlecht Fußball gespielt, ich war einsam und habe gemerkt, ich habe hier so viele Probleme und ein großes Problem ist, dass ich homosexuell bin und ich kann davor nicht mehr weglaufen. Und dann den Schritt zu gehen und sagen, ich muss es mir eingestehen und jetzt muss ich auch mit Leuten darüber sprechen und mich damit konfrontieren, denn sonst werde ich mein Leben nicht mehr glücklich. Und in der Zeit davor war ich nicht unglücklich und das möchte ich auch sagen. Nur heute spreche ich über diese Beziehung nicht mehr, weil ich eine andere Person noch mit hineinziehe. Und meine Ex-Freundin hat es verdient, nicht mehr damit hineingezogen zu werden, weil sie nichts sagt. Und das habe ich zu respektieren und deswegen spreche ich über die Zeit nicht mehr.
Sie stellen sich in Ihrem Buch nun selbst die Frage, was in den 10 Jahren seit Ihrem Coming-out passiert ist. Und Ihre Antwort lautet, schon viel, aber nicht genug. Und zu dem schon viel gehört zum Beispiel auch der Umstand, dass in Ihrer Arbeit als Funktionär beim VfB Stuttgart, Sportvorstand, Vorstandsvorsitzender der Fußball GmbH, Ihre nun ja bekannte Homosexualität überhaupt keine Rolle gespielt habe. So stellen Sie es selbst dar. Auch dann nicht, wenn Sie im Kreuzfeuer der Kritik als Funktionär standen. Aber dann eben auch nicht genug. Was wünschen Sie sich also, was in den kommenden 10 Jahren passieren möge?
Naja, man muss halt feststellen, dass es nie so zementiert ist. So, wir haben jetzt eine Entwicklung in der Gesellschaft. Ich beschreibe das so, hier in Deutschland bin ich geschützt durch das Gesetz. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, seitdem ich das öffentlich gemacht habe. Ich fühle mich hier sehr wohl. Und jetzt merken wir aber, dass dieser Status quo, das muss nicht so bleiben. Man muss sich immer wieder dafür einsetzen. Vereine müssen stets betonen, dass Vielfalt etwas sehr Wichtiges für sie ist, dass sie das ernst nehmen, der Kampf gegen Rassismus, dass sie das weiter betreiben. Und da muss es weitergehen. Worauf ich aber natürlich schon auch abziele, ist diese Tabuisierung im Fußball. Und es liegt in erster Linie daran, dass sich in Deutschland kein Spieler traut, weil die Überzeugung noch vorherrscht, es ist mit Angst verbunden. Die Gesellschaft ist nicht bereit. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Die Gesellschaft ist sehr wohl bereit. Man muss sich halt dann trauen. Man muss sich den Mut fassen und diesen Schritt zu gehen. Und da können die Vereine nicht mehr unternehmen als das, was sie eh schon tun, immer wieder zu sagen, wir begrüßen das, Vielfalt ist uns wichtig, aber den letzten Schritt muss jeder Spieler, jeder Mensch selber gehen, um dann vielleicht zu erkennen, so schlimm ist diese Gesellschaft eigentlich gar nicht, wie wir manchmal denken.
Ja, aber interessant, dass man das überhaupt sagen muss. Sie sagen gerade, es ist nicht zementiert. Eine große Rolle spielt in diesem Buch auch der Rückblick auf die Fußball-WM 2006, das sogenannte Sommermärchen, an dem Sie ja auch als Spieler teilgenommen haben. Selbst wenn Sie einschränkend sagen, so richtig hat sich das für mich nicht so angefühlt, als hätte ich teilgenommen, weil ich eben Ersatzspieler war und nur im Spiel um den 3. Platz 11 Minuten lang mitspielen durfte. Aber Sie waren dabei, die Stimmung war fröhlich, es gab einen, wie man damals sogar sagt, entspannten Patriotismus, die Welt zu Gast bei Freunden und so weiter. Und man hat das Gefühl, das ist wie aus einer ganz anderen Zeit. Und jetzt steht wieder ein großes Turnier bevor im eigenen Land. Und hoffnungsvoll und vorfreudig scheint eigentlich niemand zu sein. Und das liegt ja nicht allein an den bislang trostlosen Darbietungen der Nationalmannschaft. Und in Ihrem Buch schreiben Sie, im Zeichen des gegenwärtigen Kulturkampfs wird die Europameisterschaft stattfinden. Also im Zeichen einer Zeit, in der Rechtspopulismus wieder stark geworden ist, in der Hass und Hetze in den sozialen Medien blühen, in der es überall ein Krisengefühl, ein Katastrophengefühl gibt. Und Sie schreiben, der Fußball rollt immer in der Atmosphäre, die ihn umgibt. Also das macht alles nicht gerade hoffnungsfroh im Hinblick auf dieses Turnier.
Na, das würde ich jetzt mal anders beschreiben. Also zum einen richtig, aktuell ist es so, dass viele Menschen irgendwie zu kämpfen haben, weil man, egal wo man hinschaut, es gibt negative Nachrichten. Es ist ein Krieg, Corona ist auch noch nicht so lange her. Die Gesellschaft kämpft irgendwie, jeder mit sich selbst und mit Krisen. So, jetzt kommt eine Fußball-Europameisterschaft und ich glaube, dass es die Chance bietet, ein Stück weit Ablenkung zu haben. 4 Wochen oder einen Monat, wo wir vielleicht Fußball genießen können, ein bisschen Ablenkung vom Alltag, aber ich würde nie dieser Mannschaft aufbürden, dass sie nachhaltig die Gesellschaft wieder verändern und verbessern müssen, die Stimmungslage im Land. Das ist zu viel, was man den Spielern aufbürdet, sondern es möge gelingen, dass die Mannschaft guten Fußball spielt, begeisternden Fußball, die Leute, die in den Stadien sind und bei Public Viewing zuschauen, sagen, wir haben wieder eine gute Zeit und das wäre schon mal viel gewonnen. Einen Monat mal wieder ein bisschen weg von diesen Negativmeldungen und von diesem Hass, der schon, und das ist definitiv ein großer Unterschied, 2006 hat Social Media keine große Rolle gespielt. Heute kann jeder seinen Hass rauslassen, anonym, und wir sehen das. Und es ist verletzend. Und davon sich mal ein bisschen zu befreien und zu sagen, hey, wir haben wieder Spaß darüber, über die Mannschaft zu sprechen, über tollen Fußball und auch Leute, die aus Europa, aus ganz Europa zu uns kommen und Freundschaften zu schließen. Und das war 2006 eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich sehe definitiv die Möglichkeit, dass sich das wiederholt.
Zum Schluss komme ich nochmal zu sprechen auf den Satz, den ich eingangs zitiert habe, den Satz aus Ihrem Buch. Ich möchte glauben, dass man auch im Fußballbetrieb ein Mensch sein kann, dem nicht alles egal ist. Das ist ja eigentlich ein recht defensiv formulierter Satz, der Satz eines defensiven Mittelfeldspielers. Ich möchte glauben. Glauben Sie es auch? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Das glaube ich auch. Ich habe es vorher gesagt, ich habe großes Zutrauen in unsere Gesellschaft und da wird sich auch nichts ändern. Deswegen die Überzeugung bleibt, dass es so kommen kann.
Der frühere Fußballprofi Thomas Hitzlsperger im Gespräch mit Alexander Solloch im März dieses Jahres auf der Leipziger Buchmesse. Das Buch Mutproben, das Thomas Hitzlsperger gemeinsam mit Holger Gerz verfasst hat, ist im Verlag Kiepmeuer und Witsch erschienen und kostet gebunden 23 Euro, als E-Book 19,99 Euro.
NDR Kultur.